Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Der Hilferuf des Klimas ist heute unser Thema. Herzlich willkommen. Die Klimaexperten sind sich einig, wir müssen mehr gegen die Erderwärmung tun. Aber haben wir es überhaupt noch in der eigenen Hand?
Wir sind jetzt in der Situation, dass wir sagen müssen, das, was in den nächsten 10 Jahren ausgestoßen wird an CO2, das entscheidet die Zukunft unserer Kinder, das entscheidet darüber, ob aus der Klimakrise eine wirkliche Katastrophe wird.
Also wäre schnelles Handeln nötig, denn die Schäden sind schon da.
Aber eins ist auch klar, verhindern kann man es nicht mehr. Wir müssen 2 Dinge tun. Das eine ist, Anpassungsstrategien zu fahren, also uns wirklich auf diese Veränderungen proaktiv vorzubereiten. Und das eine ist wirklich versuchen, noch Maßnahmen zu setzen, die einfach das Problem in einem kleineren Rahmen halten.
Der Global 2000 Klimabericht für Vorarlberg ist zwiespältig. Es gibt erfreulich viel Radverkehr bei uns, aber noch viel zu viele Ölheizungen. Der Ölhandel wehrt sich.
Wenn man die Zahlen wirklich anschaut, dann sind die Ölheizungen österreichweit für 4% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, das Aus für die Ölheizung ist nicht die Lösung fürs Klima.
Die Lösung wären konkrete Maßnahmen, nicht nur Absichtserklärungen. Brauchen wir also mehr Verbote?
Dass die Sachen, die uns kaputt machen, nicht mehr gemacht werden und Sachen, die wir haben wollen, gefördert werden. Also es geht nicht darum, das Leben einzuschränken, sondern das so neu zu gestalten, dass wir weiterhin frei leben können.
Der Hilferuf des Klimas beschäftigt uns heute. Haben wir die Trendwende noch in der eigenen Hand? Was müsste geschehen und vor allem, wie viel Zeit haben wir noch?
Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Name ist bei Neustädter heute mit Eva Ulmer-Walzer am Telefon. Abwicklung Erwin Kreuz in Produktion Bernhard Torkele. Der Hilferuf des Klimas heute unser Thema hier in Neues bei Neustädter. Die ganze letzte Woche bei der Klimawandel im Mittelpunkt der Gesamt-ORF-Berichterstattung. Heute wollen wir eine Art Schlussveranstaltung abhalten. Mit Ihnen zusammen, werte Hörerinnen und Hörer, die Frage an Sie, haben wir es überhaupt noch in der Hand, dieser Klimakrise zu entgehen? Können wir die Kurve noch kratzen? Ihre Meinung, Ihre Fragen unter Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook unter ORF Vorarlberg. Meine Fragen an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was tun Sie für den Klimaschutz? Was tun Sie vor allem nicht mehr? Worauf verzichten Sie? Mein Gast ist Adi Groß, Bundesrat für die Grünen, Regierungsverhandler für das Thema Energie und ehemaliger Energiebeauftragter des Landes. Groß, Gotthard, Adi Groß.
Ja, guten Tag.
Erst durch die Vorbereitung dieser Sendung bin ich draufgekommen, dass Sie wirklich der ideale Ansprechpartner sind für diese Sendung, weil es ist durchaus sehr stark Ihr Aufgabenbereich gewesen, die letzten fast schon 20 Jahre. Haben wir es noch in der Hand? Haben wir noch die Chance, etwas wirklich Nachhaltiges zu verändern?
Ja, wir haben es in der Hand. Wir haben alle technischen Möglichkeiten. Wir haben auch das Geld dafür. Die Frage, ob es gelingt, ist tatsächlich eine politische. Also wird es schnell genug gelingen, entsprechend umzusteuern? Weil gerade die Geschwindigkeit ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Wir müssen tatsächlich in den nächsten Jahren eine grundlegende Wende schaffen, sonst geht sich das einfach nicht mehr aus mit einem Halten der Klimaerhitzung im Bereich von 1,5 bis maximal 2 Grad. Das heißt, es braucht schon eine neue Herangehensweise. Also Klimaschutz muss zu einem Leitfaden eigentlich jede wieder Politik werden, sonst wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Sie sind Politiker. Was spricht dagegen? Was hindert die an der Macht seienden Politiker bei uns, beim Bund, in Europa, das wirklich zu tun?
Also mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich gesellschaftlich, politisch insgesamt noch nicht so weit sind. Also die Einsicht in die Dringlichkeit des Themas noch nicht hinreichend da ist. Es gibt viel zu viele Stimmen immer noch und Lobbyisten etc. natürlich auch in der Politik Stimmen und Haltungen, die sagen, nein, das ist alles nicht so schlimm, wir werden das mit Innovationen, die noch kommen werden, alles schaffen. Und dem widerspreche ich natürlich massiv. Also das wird eben nicht gelingen. Und tatsächlich werden wir, um die Kurve zu kratzen, noch einiges an gesellschaftspolitischer Arbeit brauchen, noch einiges brauchen an Unterstützung von draußen, Unterstützung, sagen wir mal, für die Politik, die will. Und die gibt es ja auch.
Okay. Der Global 2000, die Umweltorganisation, hat die ganzen Bundesländer unter die Lupe genommen, hat einen Klimareport für jedes einzelne Bundesland erstellt. Zu den Vorarlberger Zahlen im zweiten Teil. dieser Sendung. Zunächst einmal die Grundeinschätzung zu unserer Frage von Johannes Wahlmüller, der Klimaexperte von Global 2000. Haben wir es noch in der Hand?
Wir sind jetzt in der Situation, dass wir sagen müssen, das, was in den nächsten 10 Jahren ausgestoßen wird an CO2, das entscheidet die Zukunft unserer Kinder, das entscheidet darüber, ob aus der Klimakrise eine wirkliche Katastrophe wird. Das heißt, jedes Jahr, jede Minute, jeder Tag hier zählt. Und natürlich haben wir es noch in der Hand. Die Klimawissenschaft ist ganz klar, naturwissenschaftlich ist das noch nicht ausgelöst. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wo man handeln muss. Und viele dieser Handlungen, die wir setzen können, sind zu unserem eigenen Vorteil. Wenn wir Häuser thermisch sanieren, schafft das Arbeitsplätze, reduziert die Energiekosten. Also das gibt viele Dinge, die einfach wirklich auch zu unserem Vorteil sind, die wir jetzt machen können.
Zur Klarstellung, Johannes Wahlmüller von Global 2000 sagt nicht, wir haben 10 Jahre Zeit, uns etwas zu überlegen, sondern wir sollten jetzt das gleich einmal in die Wege leiten. Sie waren Verhandler bei den Regierungsverhandlungen zwischen Türkis und Grün 2019 zu diesem Thema. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass dort der Boden bereitet ist, dass wir da auf dem richtigen Weg sein könnten?
Nur sehr bedingt. Also das Regierungsprogramm immerhin setzt sich wirklich sehr, sehr ambitionierte Ziele. Also mit einer Klimaneutralität 2040, also 2040 keine CO2-Emissionen mehr in 20 Jahren, das ist ja eine unfassbare Herausforderung. Also immerhin das mal gelungen festzuschreiben.
Ich lebe das Ziel, egal wie wir dahin kommen, geht uns da nichts mehr an. Ist so gesehen oder bin ich jetzt böse?
Nein, also ich sehe das schon, das ist überhaupt keine gemähte Wiese. Wir merken es ja laufen, ich bin ja auch einbezogen in die ganzen Entwicklungen jetzt zu den Klimaschutzpaketen. Da gibt es natürlich massive Widerstände. Da sind ganz massiv eigene Interessen da, sage jetzt mal von Branchen, was auch immer, die, ich verstehe es auch, die natürlich Angst haben um ihre Zukunft und natürlich versuchen, sich möglichst nicht zu verändern, oder? Und dass auch möglichst die anderen zuerst was tun sollen, nur nicht dich selbst. Also, weil es geht wirklich ans Eingemachte. Das ist so. Also wir werden eine Veränderung brauchen, die sich wirklich durchzieht über alles. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir mobil sind, wie wir uns ernähren. Und da sind wir natürlich sehr stark an der Diskussion auch des Selbstverständnisses, auch des wirtschaftlichen Selbstverständnisses. Braucht man ein Wachstum so weiter wie bisher und zum beispielsweise. Aber nur ein bisschen zu zeigen, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, das sind die Ziele und jetzt machen wir die Maßnahmen zu und niemand wird Widerstand leisten. Also Sie haben ja schon eingeblendet am Anfang der Ölhandel. Ich verstehe deren Position voll. Das ist ja nicht lustig, wenn eine Branche irgendwie sich als Verlierer sieht oder zurückfahren muss. Das ist ja,
der Ölhandel fühlt sich als Sündenbock. Das wird dann
aber so geht es natürlich ganz, erklären. Ganz vielen. Oder? Die fürchten natürlich auch um ihre, soll ich sagen, auch ihre Position, die sie heute haben.
Okay. Ein interessantes Post habe ich jetzt bei uns im Facebook gefunden, und zwar schreibt der Manuel Hinkle, Maßnahmen gegen den Klimawandel, fragt er. Es ist ja allgemein bekannt, dass sich das Klima immer und ohne Pause wandelt. Warum will man das stoppen? Und den Einfluss des Menschen reduzieren zu wollen, ist eine schöne Sache. Und da ist jeder von uns gefragt. Natürlich wollen wir nicht das Klima in dem Sinn beeinflussen. Wir wollen einfach den Niedergang der Erde stoppen. Ja. Aber was braucht es, Adi Gross? Was braucht es?
Also vielleicht vom Grundsätzlichen zum Konkreten, ganz knapp. Die Klimakrise ist eine Krise. So, und da kommen wir, die werden wir nur bewältigen, wenn wir sie in der Krise behandeln. Was heißt? Das heißt, wir dürfen eigentlich keine politischen Maßnahmen mehr gesetzt werden, keine Infrastrukturen mehr gebaut werden, die Emissionen erhöhen. Ich glaube, das muss mal ein Grundsatz werden. So, das ist schon mal Diskussionsstoff genug, wenn wir nur an Straßen denken und an Öl- und Gaspipelines und so weiter, oder? Die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und nicht mehr bauen dürfen. So muss man einfach zuspitzen.
Aber sie wurde gerade gebaut. Wenn wir jetzt
den Nord Stream 2, ja gut, denkt, die ist noch nicht fertig. Da gibt es ja noch. Okay. So, und dann müssen natürlich in einer klaren Hierarchie die richtigen Hebel bewegt werden, oder? Und ein großer Hebel, das ist natürlich einmal endlich das Stichwort ökologische Steuerreform. Wir müssen endlich das besteuern, was uns kaputt macht und das entlasten, was wir eigentlich haben wollen. Eine intakte Umwelt, sinnstiftende Arbeit und so weiter. Wir müssen natürlich endlich mit den Subventionen abfahren, die wissen, die sind schädlich. Beispielsweise, oder?
Aber jetzt habe ich jemanden im Studio wie Sie, Adi Gross, der so nah dabei war wie selten einer, der hier bei mir im Studio war zu diesem Thema. Es ist ja nicht die erste Sendung. Sie waren Verhandler Also sie sind am Tisch gesessen mit der Frau Gewessler und mit den Türkisen und so weiter und so fort. Hat man nicht gesagt, ja, toll, was zählst du, aber jetzt geht das halt noch nicht? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie irgendetwas da hängen geblieben ist, von dem, was Sie heute hier postulieren? Sie werden das ja vor zwei Jahren bei den Verhandlungen auch gesagt haben.
Ja, aber es steht im Regierungsprogramm, deswegen ist es auch umsetzbar. Im Detail werden wir sehen, aber nur ein Beispiel. Letzten Mittwoch ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz in der Begutachtung gegangen. Das war jetzt sehr viel intensive Vorbereitungsarbeit. Das ist ein gutes Gesetz, also das den Rahmen schafft für Investitionen in den nächsten 10 Jahren im Bereich von 30 Milliarden oder in die Stromversorgung. Das ist mal schon ein Brocken. Es wird zurzeit intensiv gearbeitet, zum Beispiel an einem klaren ordnungsrechtlichen Rahmen, wie wir die nächsten 10, 20 Jahre mit Öl- und Gasheizungen umgehen. Oder anders formuliert, wie schaffen wir das, dass wir in einer kurzen Zeit keine fossilen Energieträger mehr in den Häusern drinnen haben beispielsweise. Auch das braucht einen ganz klaren rechtlichen Rahmen, auf den man sich verlassen kann. Also solche Dinge laufen jetzt natürlich und die sind auch im Regierungsprogramm jetzt mal nicht immer gleich detailliert, aber grundsätzlich abgebildet.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Der Hilferuf des Klimas heute Gast bei uns. Na, heute Thema bei uns. Das Klima ist bei uns zu Gast. Der Adi Gross ist bei uns zu Gast. Er ist Bundesrat für die Grünen, war Regierungsverhandler für das Thema Energie bei den Verhandlungen Grün und Türkis und war lange Jahre Beauftragter für Energie des Landes Vorarlberg. Wie ich habe für diese Sendung Hubert Romberg interviewt. Hubert Romberg war vor 2 Wochen bei mir, da ging es um den Wälder-Express und diese Projekte, die er immer wieder anstößt auch. Und er hat ja durchaus auch sehr, sehr kritische Haltungen, was den Klimawandel anbelangt. Er sagte hier bei dieser Sendung, dort wo Sie jetzt stehen, sagte Hubert Romberg, die Schulden, die wir für solche Maßnahmen brauchen, können wir zurückbezahlen. Schulden beim Planeten nicht. Und ich habe ihn interviewt am Freitag und habe ihn gefragt, ob wir es noch in der Hand haben. Und er sagt, ja, aber.
Aber eins ist auch klar, verhindern kann man es nicht mehr. Also wir müssen 2 Dinge tun, gefühlt also mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das eine ist, Anpassungsstrategien zu fahren, also uns wirklich auf diese Veränderungen proaktiv vorzubereiten. Also das, man sieht es ja heute schon, das eine sind Umweltereignisse, Muren und so weiter, das wird uns ja alles in Zukunft noch ein bisschen mehr blühen. Also, dass man sich einfach darauf auch vorbereitet, auch Hitzethemen in den Städten adressiert, wie können wir mehr Grün machen und so weiter. Das ist die Anpassungsstrategie und das eine ist wirklich versuchen, noch gemeinsam mit allen anderen oder mit vielen anderen auch Maßnahmen zu setzen, die einfach das Problem noch in einem kleineren Rahmen halten. Das heißt, irgendwo bei 1,5-2 Grad. Also ich denke, 2 Grad wären es jedenfalls. Erwärmung, dort haben wir aber das Thema, dass wir natürlich in manchen Regionen viel, viel mehr haben, wie jetzt in den Polarregionen und zum Teil gibt es auch Städte, die stark betroffen sind, wie Wien.
Sagt Hubert Romberg, Muren, Hitze etc., das Grund für diese Anpassungsstrategie, also wie groß ist der Schaden schon, Adi Gross? Wie groß ist das, was das Problem, das wir schon haben?
Tja, das ist nicht leicht, in Geld zu bemessen.
Nein, in Dimension, in Gefahr, in schlimm.
Also der Schaden ist jetzt schon riesig und volkswirtschaftliche Analysen zeigen, wenn wir nicht entschieden dagegen handeln, dann nimmt die Anpassung, das der Hubert Romberg angeschnitten, also die das drauf so Maßnahmen setzen, damit ich irgendwie
das Reagieren, nicht das Agieren,
so, reagieren so. Oder? Dann sind wir bald in einem Bereich um 20% des weltweiten BIPs. Also das ist eine Illusion. Das überstehen wir wirtschaftlich sicher nicht, wenn wir auf Anpassung setzen. Überhaupt völlig unmöglich. Und wir dürfen eines nicht vergessen, wir sind ja nicht die einzigen Menschen hier auf dem Planeten, das sind ja wenige. Und es trifft Milliarden von Menschen viel, viel härter. Und nämlich gerade die ja nicht einmal so viel beigetragen haben. Also was machen die ganzen Menschen, wenn jetzt der Meeresspiegel ansteigt beispielsweise, wenn wir es nicht in den Griff bekommen? Also es gibt Schätzungen, dass bis 2050 200 Millionen Menschen auf Klimaflüchtlinge sein werden. Also wir dürfen ja nicht den Fehler machen und die Gefahr besteht, sagen, wir kriegen das hin mit Anpassung. Es muss alle Kraft investiert werden, die Erhöhung der Temperatur unter 2 Grad Celsius zu halten.
Wir haben jetzt Hubert Romberg schon richtig verstanden. Er sagt, wir müssen uns anpassen, aber vor allem auch.
Ja, Nur das ist das Entscheidende. Also alle Kraft in die Begrenzung hinein. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und die 1,5 Grad einzuhalten, das ist schwierig, aber das ist noch möglich. Und nur ein Beispiel zu geben, 2 Grad hieße bei uns 3 bis 4 Grad beispielsweise. Also, oder? Um einmal eine Dimension zu geben, noch ein Bild. Und dann der Temperaturunterschied zwischen der letzten großen Eiszeit, wo bis Norditalien alles zu war, mit Gletschern und der Warmzeit, das waren 5 Grad. Oder um ein bisschen ein Gefühl zu geben, dass das ist, also wir reden da nicht über Kleinigkeiten, das sind wirklich dramatische Veränderungen.
Okay, noch ein paar Gedanken von Hubert Romberg. Er sagt, Beiträge, damit wir es schaffen, sind möglich und sie brächten auch für die Wirtschaft etwas. Aber allerdings?
CO2-Ziele anspruchsvoll halten, erreichen, umsetzen, das wird natürlich jetzt, wenn es ernst genommen wird, wirklich unangenehm. Es wird natürlich in den Verkehr gehen, einer der größten Treiber, aber wir können lokal wirklich viel tun mit der erneuerbaren Energie, die wir lokal erzeugen. Ich glaube, dass wir den besten Zinssatz bekommen, wenn wir jetzt jeder für sich oder auch gemeinsam in Solaranlagen investieren. Also Photovoltaikanlagen, Effizienz ist mittlerweile extrem hoch, Preise sind runtergegangen. Also wir können absolut einen Beitrag leisten. Ich glaube, dass der Wille auch da ist und dass wir in Vorarlberg damit auch ökonomisch einen positiven Impact haben können.
Es wird wehtun, unangenehm werden, sagt er. Wie weh wird das tun? Ohne ganz konkrete Beschränkungen, Maßregelungen wird es ja wohl nicht gehen.
Es wird, denke ich, vor allem in einem Übergang zu massiven Diskussionen kommen. Also wehtun, es ist ja eine Frage, wie man das sehen will. Nehmen wir ein Beispiel hier. Also wenn ich sage, okay, es darf bald mal keine Öl- und Gasheizung mehr geben in Gebäuden, dann habe ich ja was anderes. Klar, aber jetzt zu investieren und in erneuerbare Energieträger zu investieren, das ist vielleicht unangenehm, das stimmt. Da muss man sich auch überlegen, wie man da vorgeht, wie man das sozialpolitisch abfangen kann. Ein Mobilitätssystem umzustellen, also weg von dieser Zentrierung auf das Auto, auf ein anderes Mobilitätssystem, das ruft sicher Diskussionen hervor, die werden sich viele ändern müssen.
Aber genau das
wir werden auch nachher etwas haben, was positiv ist.
Aber genau das ist es. Um das zu erreichen, wird man ja wohl auch gewisse Dinge verbieten müssen. Und da ist dann die Frage, ob sich die Politik zu dem durchringt, weil der nächste Wahltag kommt bestimmt. Und jetzt wieder die Frage an Sie als Politiker. Hätten Sie den Nerv dazu, zu sagen, jawohl, das tun wir, das tun wir, das tun wir. Ganz wurscht, ob wir in einem Jahr wählen oder nicht.
Das ist der Plan, es geht nicht anders, machen wir uns nichts vor. Also das wäre total gefährlich, jetzt auf Wählerstimmen zu schielen. Es geht wirklich darum, da entscheidende Schritte zu machen. Und zum Thema Verbot vielleicht kurz. Also mir fallen jetzt mal noch keine Verbote ein, die man für den Klimaschutz gemacht hätte. Oder? Also wo sind denn die bitte? Die sind ja bis jetzt ja nicht wirklich da. Und da ist für mich schon die Frage, was verstehen wir unter Verbot? Wenn wir jetzt eine Vorgabe machen, bis 2030 dürfen keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden, also keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren. Ist das jetzt ein Verbot oder ist das eigentlich eine Rahmenbedingung für die Wirtschaft und für jeden von uns?
Das ist ein anderes Marschall. Das ist ein anderes Marschall. Ja, ja. Wenn ich sage, normaler Motor gibt es nur, das ist ein Verbot schon der Neuzulassung des Motors.
Aber dazu stehen wir, also gar keine Frage. Okay. Aber es ist schon wichtig, wie man es macht. Oder? Und so mit solchen klaren Ausstiegsfristen, es braucht auch diese Planbarkeit. Es braucht die Planbarkeit für die Industrie und es braucht die Planbarkeit für jeden von uns, um zu wissen, okay, jetzt habe ich noch 10 Jahre, bis dann sollte ich das erledigt haben.
Okay. Der Nächste, der mit uns diskutiert, ist der Harald Markus Nenzing.
Ich beschäftige mich eigentlich schon seit Kindheit mit dem Umweltschutz und zunehmend so Klimaschutz. Mit dann sehr, sehr viel in der Familie etc. Ich bin auch in verschiedensten Organisationen mit dabei, wie zum Beispiel Reparaturcafé in Vorarlberg etc. Auf deine Frage hin, ob das Ruder noch herumzureißen wäre, hätte man grundsätzlich sagen, ja. Nur ich selber verliere auch in den letzten 2-3 Jahren immer mehr die Hoffnung, dass es wirklich noch gelingt, weil einfach ja alles weitergeht wie vorher. Es sind kaum Leute, wo sagen, ich bin bereit, meinen eigenen Lebensstil umzustellen. Ich fahre weniger mit dem Auto oder stelle, wenn ich zum Beispiel nur in die Fahrt Zigarette hole, wenigstens Auto ab für die 2 Minuten. Die Leute lachen uns aus. Ja, was soll das? Was nutzt das schon, oder? Und auch politisch habe ich nicht viel Hoffnung, dass da irgendwas mal passiert, weil kaum kommt irgendein guter Vorstoß, wie zum Beispiel vor 2 Wochen von der Frau Gewessler, das mit der Einführung des Pfandes, wird das schon wieder von der Schwarzen absolut halt niedergestampft und vom Tisch gewischt, oder? Oh, der Herr Landeshauptmann hat zu mir einmal gesagt, Er ist nicht bereit mit diesen Demonstranten. Morgen sieht die Jugend, die bei der Klimademo am Freitag, die Freitagsdemo war, mit denen überhaupt nur zum Reden. Das darf er nicht machen.
Sagt der Harald Mark aus Nenzing. Was der Landeshauptmann zu ihm gesagt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Die Frage ist die grundsätzliche Bereitschaft der Politik. Wenn wirklich engagierte Menschen wie der Herr Mark sagen, ja, puh, langsam geht mit Luft aus und der Glaube fehlt. Also, das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das ist schon super GAU für die Politiker.
Also ich möchte appellieren an eine Differenzierung, oder? Weil es ist nicht die Politik. Es gibt in der Politik, ich meine, es ist nicht nur uns, oder viele Bemühungen, da wirklich was zu verändern. Nur zum Beispiel letzte Woche, oder die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, oder es gibt keinen dringenderen Grund für rasches Handeln als die Zukunft unseres gefährdeten Planeten. Und hat ein Ziel vorgeschlagen, ganz konkret, und auch ein paar Maßnahmen, Skizzen schon abgegeben. Also, aber auch sie weiß und wir wissen, wir spüren das jeden Tag in der politischen Arbeit, es gibt massive Widerstände, oder? Die einfach gegen jedwede Veränderung. Es gibt auch andere. Und ganz wichtig ist, dass die anderen sich auch bemerkbar machen und zusammentun. Beispielsweise Fridays for Future. Also ohne diese jungen Leute, um die an Zukunft es geht, hätte man auch nicht so ein Regierungsprogramm herbekommen. Auch der Hubert Tromberg. Ganz wichtig ist auch, dass solche Menschen wie er, solche Industrielle, auch innerhalb ihrer Organisation sagen, hey, also wir brauchen nur einen anderen Pfad, hört auf, euch dagegen zu wehren. Oder? Also, und gerade auch im Wirtschaftsbereich, da gibt es ganz, ganz viele Einzelunternehmer, die ganz innovativ sind, die das sehr wohl sehen und sagen, hey, steuert um, wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Und diese Kräfte müssen auch gestärkt werden. Also wir... Also ich kann es mal nur sagen, also für uns, wir tun alles, was wir können, aber wir alleine sind da, ich muss einfach zugeben, auch zu schwach oder ohne das Mit- und Unterstützung von außen. Bin aber zuversichtlich, oder dass da auch eine zunehmend auch eine Einsicht und eine Bereitschaft, auch Maßnahmen mitzutragen, einkehren wird.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute, der Hilferuf des Klimas.
Ich bin dann immer überzeugt, dass wir das Klima retten können, weil der CO2-Ausstoß nur von Europa macht ja nicht einmal 10% weltweit aus. Das haben wir schon lange nicht mehr in der Hand.
Aber gleichzeitig haben wir aber schon ein Problem, und das ist, Vorarlberg hat nach Tirol die höchste Rate auch an Ölheizungen in den Wohngebäuden.
Es ist der einfachste Weg, die Ölheizungen da als Sündenbock hinzustellen und vor allem ein Produkt, das in der Privatwirtschaft ansässig ist. Und ich glaube, dass wir den besten Zinssatz bekommen, wenn wir jetzt jeder für sich oder auch gemeinsam in Solaranlagen investieren. Also Photovoltaikanlagen, Effizienz ist mittlerweile extrem hoch.
Ich selber verliere auch in den letzten 2-3 Jahren immer mehr die Hoffnung, dass es wirklich noch gelingt, weil einfach ja alles weitergeht wie vorher. Es sind kaum Leute, wo sagen, ich bin bereit, meinen eigenen Lebensstil umzustellen, ich fahre weniger mit dem Auto.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Mein Gast Adi Groß, Bundesrat für die Grünen und lange Jahre Energiebeauftragter des Landes. Wir haben den Herrn Juhen aus Bregenz am Apparat.
Zwar möchte ich das sagen, ich bin dann immer überzeugt, dass wir das Klima retten können, weil der CO2-Ausstoß nur von Europa macht ja nicht einmal 10% weltweit aus. Und wenn jetzt wir alle Europäer in der grünen Utopie jetzt alle klimaneutral leben täten, ist es immer noch so, dass so Länder wie China, Indien, der afrikanische Kontinent einfach denn so viel ausbelfern werden, dass denn wir das ja. Das haben wir schon lange nicht mehr in der Hand. Da hat man schon in den 90er Jahren beim Kyoto-Protokoll hat man schon den internationalen Flugverkehr ausgeklammert. Und da ist es natürlich schon in die falsche Richtung gegangen, ganz klar. Das ist da hat man das Wurzelsproblem nie lösen wollen. Das ist, oder nicht will, aber man hat es nie an der Wurzel gepackt. Und das, ich sage, da ist man zu spät. Also man kann höchstens noch eingrenzen, die Erwärmung statt 4 Grad auf 2 Grad oder 1,5 Grad, wenn überhaupt.
Sagt der Herr Juhen aus Bregenz. Dieses Argument kommt oft. Wieso sollen wir uns etwas tun, wenn in vielen Gegenden der Welt der Dreck rausgehaut wird? Hat schon was.
Ja, die Frage kommt oft, also um die Zahlen einzuordnen. Europa ist der drittgrößte Emittent weltweit. China, USA ist größer, das stimmt. Wir können die Klimakrise nur meistern, wenn alle mitmachen. Das ist überhaupt keine Frage. Also, und Europa hat natürlich eine riesige Verantwortung, schon historisch. Also wir haben ja, wenn man alles aufsummiert, haben wir natürlich einen viel, viel größeren Anteil, als wie wenn man nur derzeitige Emissionen betrachtet. Also es gibt einfach keine Ausreden. Jeder muss seinen Job machen. Europa muss seinen Job machen. Es ist auch übrigens auch ökonomisch klug. So, und mit welcher Berechtigung könnten wir hergehen, von China, USA, Indien etwas zu verlangen, wenn wir es selber nicht tun? Das wird einfach nicht gehen. Abgesehen davon, dass es eine wirtschaftliche Logik hat, jetzt in Innovationen zu investieren und wirklich da intensiv dran zu bleiben. Also ich glaube, wenn nicht alle bereit sind, alle Staaten, auch wir selbst, Eigenverantwortung zu übernehmen, dann klappt das ganz bestimmt nicht. Und sind wir auch bitte ehrlich mit uns, auf der politischen Ebene, auf der persönlichen Ebene, inwieweit sind wir auch geneigt, uns was vorzumachen und zu sagen, die anderen sollen mal zuerst. Ne?
Im Rahmen der Vorbereitung für diese Sendung bin ich auf etwas gestoßen, was Sie gut kennen. Das ist nämlich die 101 enkeltaugliche Maßnahmen des Landes Vorarlberg. Ja, jetzt kommt die Erinnerung wieder. Die wurden nämlich genau vor 8 Jahren bekannt gegeben. Mit dem Ziel 2020 sollen diese umgesetzt sein. Sie waren damals Energiefachbereichsleiter. Sie waren zusammen auf dem Foto mit dem Landeshauptmann, dem damaligen Landesrat Erich Schwärzler. Adi Groß, was ist daraus geworden? Was ist mit diesem Projekt? 2020 haben wir.
Ja, also die Bilanz ist durchwachsen, da muss man ehrlich sein. Es gibt Bereiche.
Durchwachsen klingt.
Ja, wo etwas weitergegangen ist. Vor allem im Bereich CO2-Emissionen in der Raumwärme, da hat man nicht viel hergekriegt. Da ist man sogar besser wie die Zielvorgabe. Allerdings ist in allen anderen Bereichen die Zielsetzung nicht erreicht und wird wohl nicht mehr erreicht werden. Also das ist dramatisch im Verkehr. Also da sind wir einfach komplett woanders.
Woran ist das jetzt gelegen? Sie waren ja hautnah dran. Sie waren Energiebeauftragter, dann sind Sie Clubobmann der Grünen geworden, die in die Landesregierung gekommen sind. Sie müssen das ja hautnah miterlebt haben, was da in die falsche Richtung ging. Was war's?
Ich denke, wir haben in Vorarlberg und kämpfen nach wie vor mit der gleichen Situation wie auch andere Länder, andere Bundesländer, andere Staaten.
Ja. Was war bei uns los? Wir sind ja so alles so gescheit da in dem Vorarlberg.
Ich glaube, es ist einfach, nochmal, um's abstrakt aber doch zu sagen, also es ist einfach die Einsicht und die Bereitschaft nicht da gewesen, in allen Sektoren entsprechend gegenzusteuern. Im Verkehr beispielsweise. Jetzt hat man den öffentlichen Verkehr gut ausgebaut, oder? Gleichzeitig ist der Individualverkehr massiv angestiegen. Wir haben heute 25% mehr Autos wie vor 2005. Also das heißt dann, das ist einfach nicht gelungen, nicht gemacht worden. Dort gegenzusteuern, oder? So, und jetzt kommt durch die Rechnung präsentiert.
Okay. Da sind wir noch einmal bei Johannes Wahlmüller von Global 2000. Ich habe es schon angekündigt, Global 2000 hat Klimabilanzen erstellt für die einzelnen Bundesländer. Und da sind wir Vorarlberger zwar im ersten oder im besten Drittel, aber wir haben massiven Nachholbedarf, sagt Johannes Wahlmüller, denn die Klimabilanz für uns Vorarlberger gibt eine ziemlich zwiespältige Angelegenheit.
Was wir in Vorarlberg sehen, ist, dass wir schon auch im Bundesvergleich bei der Mobilität einen relativ höheren Anteil vom öffentlichen Verkehr haben und vom Radverkehr als im Bundesschnitt. Also nirgendwo wird so viel Rad gefahren wie in Vorarlberg. Gleichzeitig haben wir aber schon ein Problem, und das ist, Vorarlberg hat nach Tirol die höchste Rate auch an Ölheizungen in den Wohngebäuden. Und da müsste man jetzt stärker handeln. Und wir sind auch weit weg von einer Sanierungsrate von 3%. Jedes Jahr werden nur 1,5% der Gebäude thermisch saniert. Und das müsste sich ändern. Da müsste Vorarlberg mehr tun. Und da würde man auch Beschäftigung schaffen, Energiekosten reduzieren. Das hat auch für die Bevölkerung also sehr positive Effekte.
Adi Groß, soweit der Johannes Wahlmüller von Global 2000. Alles, was er jetzt gesagt hat, habe ich in dieser Berichterstattung von vor 8 Jahren gefunden, als dieses Projekt der enkeltauglichen Maßnahmen präsentiert wurde. Vom Radfahren bis hin zur Ölheizung, bis hin zum Individualverkehr. Eigentlich, wie enttäuscht sind Sie? Auch über das eigene Nicht-Erreichen, das eigene Versagen? Was dieses Thema anbelangt, weil es ist Ihnen ein Anliegen, das merkt man ja in Ihren Wortmeldungen.
Ja, also enttäuscht, ich bin nicht persönlich enttäuscht, aber es geht mir nicht gut, weil es kein Spiel ist, oder? Es geht um extrem viel und ja, es ist ein Versagen da, machen wir uns nichts vor, oder? Auch wenn es Teilerfolge gibt, wird es überhaupt nicht schlecht reden, Vorarlberg ist nicht schlechter wie andere Bundesländer, es reicht aber nicht. Genau. Und das muss jetzt definitiv anders sein, werden und da denke ich, braucht wirklich mehr Mut in der Politik zu sagen, okay, wir haben ein Ziel, liebe Freunde, wir werden das jetzt verfolgen und wir werden die Maßnahmen setzen, die es dazu braucht. Und werden nicht mehr einfach jeden Kompromiss eingehen. Das möglichst so zuzuspitzen, das wird jetzt einfach notwendig sein, sonst es läuft uns einfach die Zeit davon. Es ist ja wirklich ernst, oder ich spitze das zu, es geht ums Überleben. Und nicht weniger, es geht darum, können die Kinder, Menschen, die heute Kinder sind, werden die noch eine Situation vorfinden, wo sie irgendwie ein Leben nach ihren eigenen Wünschen führen können? Oder sind wir bereits in einer Situation, wo das einfach nicht mehr da sein wird, keine Freiheit mehr da ist, keine Sicherheit mehr da ist, oder? Also das steht jetzt, das ist auf dem Tisch.
Okay. Johannes Almüller hat vorhin gesagt, Vorarlberg hat ein spezielles Problem, das ist die hohe Anzahl an nach wie vor im Betrieb befindlichen Ölheizungen. Und deshalb habe ich Peter Aberer interviewt, der ist der Fachgruppenobmann des Energiehandels. Und Peter Aberer sagt, stopp, wir bekommen hier den schwarzen Peter zugeschoben und das ist nicht fair.
Wenn man die Zahler wirklich anschaut, dann sind die Ölheizungen österreichweit für 4% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und das heißt, das Aus für die Ölheizung ist nicht die Lösung fürs Klima.
Wird hier ein Sündenbock gepflegt in dem Sinn?
Total. Es ist der einfachste Weg, die Ölheizungen da als Sündenbock hinzustellen und vor allem ein Produkt, das in der Privatwirtschaft ansässig ist. Wir reden ja nie über Erdgas zum Beispiel, das genauso ein fossiler Energieträger ist. Wir reden doch nicht über die Probleme, die Holz und Hackschnitzel und Pellets verursachen, sondern es wird eigentlich da wirklich einen Sündenbock gesucht und das ist aktuell das Heizöl. Diese 4% sind nicht die Lösung des Problems. Da haben wir ganz andere Zweige und ganz andere Bereiche, wo wesentlich mehr Einsparungspotenzial da ist, aber über die diskutieren wir nicht. Da gibt es stärkere Lobbys. Und Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel hat einen Anteil von 25% und dort sind die 4% sicher wesentlich einfacher einzusparen als wir bei den ganzen Ölheizungskunden.
Hanni Gruss, was antworten Sie dem Herrn Aberer?
Also Sündenbock kann ich nicht nachvollziehen.
Okay, stoßen wir sich an diesem Ausdruck, der kommt von mir.
Aber ganz klar, nochmal, es muss in allen Bereichen gearbeitet werden. Ich sage es klipp und klar, die 27.000 Ölheizungen müssen raus. Und der Rahmen ist, im Regierungsprogramm steht, bis spätestens 2035 darf es in Österreich keine Ölheizung mehr geben.
Aber ist man auch so rigoros bei der Landwirtschaft und bei den anderen Emittenten?
Oder ja, ich wollte gerade anknüpfen. Also wo er recht hat, ist, das betrifft natürlich auch die Gasheizungen. Das ist klar, auch die Gasheizungen müssen aus den Gebäuden raus, oder? Auch da braucht es genauso ein Datum, Wunschdatum 2040, auch keine Gasheizung mehr. Da hat er recht, oder? Aber die Emissionen, also Klimaemissionen von Gasheizungen sind nicht besser wie bei von den Ölheizungen. Natürlich gehört das genauso angegriffen. Ich verstehe das emotional gut, weil es nicht lustig ist, wenn eine Branche Arbeitsplätze verliert. Das ist, oder? Da gibt es auch überhaupt nichts irgendwie, da gibt es auch keine Schadenfreunde. Aber wir sind in einem Umbruch, oder? Und der Appell an den Ölhandel ist, einfach wirklich jetzt aufzumachen und auch in andere Zweige zu erschließen. Also Brennstoffhandel wird es weiterhin geben beispielsweise, oder? Ich rede es leicht daher, aber eigentlich ist das etwas, was die Wirtschaft gut kann, sich zu verändern, wenn klare Rahmenbedingungen da sind.
Das passiert schon, der Herr Aberer wird uns auch noch erzählen, was da Sache ist bis ungefähr 2 Jahren. Wir haben ja noch ein wenig Zeit.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Zum Thema Hilferuf des Klimas. Adi Gross ist bei mir, Bundesrat für die Grünen, viele Jahre Grüner Clubobmann und auch Energiebeauftragter des Landes Vorarlberg. Wir haben einige Anfragen bekommen, ob das stimmt, dass es eine Alternative geben kann zum Heizöl. Und da ist die Industrie und die Forschung, muss man sagen, auch auf gutem Wege, sagt uns der Peter Aberer, der Fachgruppenobmann des Energiehandels.
Aus dieser Problematik heraus arbeitet man ja schon an Lösungen. Wir testen schon Produkte. Wir versuchen für unsere Kunden schon herauszufinden, ob es Ersatzprodukte gibt, die
klimaneutral sind und ohne Aufwand, ohne Installationskosten, ohne Tausch der Heizung funktionieren und klimaneutral sind. Zum Beispiel in den nächsten 2 Jahren wird eine Anlage gebaut, die Power to Liquid, wie es so schön heißt, produziert mit der Firma AVL Licht aus Graz. Und das wird eine Produktion sein, eines Produktes, eines flüssigen Produktes, das erstens in Österreich produziert wird mit österreichischen Firmen, also wo die Wertschöpfungskette komplett in Österreich bleibt und zusätzlich ein komplett klimaneutrales Produkt ist, weil das CO2 aus der Luft gebunden wird, mit Wasserstoff angereichert und dann quasi bei der Verbrennung, bei der Verwendung des CO2 wieder in die Luft abgibt. Also wirklich ein schöner CO2-Kreislauf.
Sagt der Peter Aberer, Fachgruppenobmann des Energiehandels. Glauben Sie an diese Technologie?
Die Technologie, das gibt's. Ja. Also natürlich, man kann technisch, großtechnisch noch nicht, aber ja, man kann synthetische Treibstoffe herstellen aus Biomassen oder auch über sagen wir quasi Wasserstoffweg. Also das ist ein Thema, das ganz intensiv in der Debatte ist, das mal auf Bundesebene, auch auf europäischer Ebene übrigens. Es ist aber Folgendes dazu zu sagen, diese Möglichkeiten und Potenziale, die wir haben, vor allem mit biogenem Ursprung, nämlich biogenen Reststoffe, das ist ganz wenig. Oder? Und wir haben eine Konkurrenzierung über Flächen, Nahrungsmittelanbau und so weiter und so weiter. Da bleibt nicht allzu viel übrig, so sinnvoll das Produkt ist. Was heißt das? Das heißt, wir müssen sehr genau darauf achten, wohin gehen diese ganz, ganz wertvollen Brennstoffe in Zukunft. Und die müssen wir vor allem dorthin lenken, wo es keine Alternativen gibt. Oder ganz, ganz schwer. Das ist vor allem im Industriebereich, in der ganzen Grundstoffindustrie. Wir haben ein grünes Gas brauchen, Wasserstoff brauchen, in der Kraft-Wärme-Kupplung und so weiter. Und wir müssen überall dort, wo wir andere Technologien zur Verfügung haben, das ist vor allem in der Raumwärme, auf ganz klassische erneuerbare Energieträger sitzen.
Also für alle, die eine Ölheizung haben, das ist nicht die Alternative, die Sie sagen, Sie bleiben dabei, die Ölheizung müssen raus.
Die muss raus, das kann in wenigen Nischen eine Lösung sein, wenn es auch vielleicht so sozialpolitische Härten gibt, aber das wird nicht die breite Anwendung werden.
Okay, der Leonhard Gieselbrecht aus Sulzberg schreibt uns, als erstes muss die Politik handeln und Rahmenbedingungen vorgeben. Der einzelne Mensch reagiert kaum auf Empfehlungen dieser Fachleute. Zum Beispiel würde ein gesamteuropäisches Tempolimit auf Straßen etwas nutzen. Wären Sie dafür?
Natürlich, Tempolimit ist wichtig, gar keine Frage, weil wir auch schon mehrfach auf Tempo 100 eingesetzt, auch in Österreich und in Deutschland gibt es die Debatte. Das ist ein Beitrag. Ich würde gerne aber einen Satz sagen zum Ersten, was der Herr gesagt hat. Also es braucht immer beides. Also ich bin Politiker, mir geht es vor allem um politischen Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch, ich als Bürger, eine Eigenverantwortung. Ich bin für mein Leben natürlich selbstverantwortlich, gar keine Frage, oder da gibt es keine Ausreden. Also steht mir frei, mich klimafreundlicher zu verhalten. Selbstverständlich steht mir das frei und kann das auch entscheiden. Das muss ich mit meinem Gewissen ausmachen, wie ich mich da verhalte. Also drum auch da passen wir auf, sind wir uns auch als Menschen jährlich nicht zu schnell Ausreden zu verwenden.
Okay, die Margit Neher ist am Apparat, hallo.
War, Mann und ich letzte Woche da mal auf dem Schachberg gewesen, Richtung auf Vierloch, hoffe ich, dass der Haut eben vom Sockel. Was da passiert, war eine Umwälzung von der Natur. Also ich kann nicht gut zeigen, wie viel Quadratmeter, ich glaube, es ist fast 1000 Quadratmeter, schätze ich, was da umeinander wackert wird und man hat Gräber gerissen, die Alpenflora, alles vernichtet.
Wofür wird das gemacht?
Bitte?
Wofür?
Ja, genau, das will ich jetzt gerade sagen. Hab aber gesehen, der obere Stausee wird vergrößert und dann wird noch ein kleiner gebaut. Drunter, da sind sie am Backern und dem Bauer ganz verrückt. Und der kleine Gandersee wird natürlich dann verschwinden, weil sie das ganze Wasser dort brauchen. Ja, und jetzt möchte ich wissen, warum dort man überhaupt noch Stausee bauen? Wenn man sieht von der Klimaveränderung, es gibt weniger Schnee und weniger Wasser, ich möchte wissen, zu was sie das überhaupt noch machen.
Brauchen wir neue Stauseen, neue Anlagen? Weil das ist ja auch vor 8 Jahren bei den enkeltauglichen Maßnahmen durchaus in Betracht gezogen worden.
Also ich weiß nicht, in was für Staus denn das geht. Das kann auch ein Beschneiungsteiche sein für den Wintersport. Gell? Also ich vermute, dass es da um das geht. Ich weiß es jetzt nicht. Aha, okay. Weil ist das nicht bekannt, dass jetzt ein Wasserkraftprojekt jetzt irgendwie schon im Bau wäre. Es gibt eine Reihe von Projekten, die kennen wir, Sprengsach, Kapp und so weiter. Die sind in Planung und ich sage mal, ja, wir werden noch Wasserkraft brauchen, also auch um die 100% Ökostrom bis 2030 zu erreichen, da brauchen wir sie, allerdings sorgsam. Also wir haben jetzt auch im Erneuerbaren Ausbaugesetz, das wie gesagt vor ein paar Tagen in Begutachtung gegangen ist, gibt es ganz klare Kriterien da drin, was den Erhalt, also ökologische Kriterien, Qualitätskriterien gibt es drin. Also nicht in Gewässergüteklasse 1, es dürfen Schutzgüter, Tiere, Pflanzen und so nicht beeinträchtigt werden etc. Also wenn das alles, und solche Kraftwerke gibt es ja, Stichwort Bringzach, dann sollen sie auch gefördert werden und brauchen wir sie auch, ehrlich gesagt.
Okay. Abschließend möchte ich mit der Mail von der Paula. Paula ist 13 Jahre alt, kommt aus Höchst und geht in die Mittelschule. Auf der Suche nach einem passenden Thema für einen Song, den sie aufgenommen hat, ist sie auf den Umweltschutz gekommen. Keiner kann alles richtig machen, aber jeder kann etwas richtig machen. Diesen Song könnte man auf YouTube sich anhören. Vielleicht ist es ganz spannend, mal reinzuhören. Ist auf jeden Fall hoffnungsstiftend, ja, wenn die 13-Jährigen sich damit befassen. Vielleicht werden es auch die 30 oder 53 oder 63-Jährigen irgendwann auch tun. Harry Groß, danke, dass Sie da waren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Hören wir auf die jungen Leute.
Genau, und hören wir diesen Song an. Alles Gute, Paula. So, morgen bei mir. Spannung vor der Stichwahl. Die Kandidaten der Städte sind diese Woche bei Neues bei Neustädter zu Gast. Wir beginnen morgen mit Feldkirch. Bürgermeister Matt von der ÖVP und Daniel Allgäuer von der FPÖ werden hier die verbalen Klingen kreuzen. Freue mich schon auf morgen. Bis dann.